Letzte Woche habe ich einen Mann kennengelernt, der völlig aufgelöst war. Er hat mir erzählt, dass auf einmal ganz grosse Summen fehlen auf seinem Konto und dass ausgerechnet jetzt, wo er zusätzlich Geld braucht für die Betreuung von seiner Frau. Man hat ihm empfohlen, er soll Spitex-Leistungen annehmen für seine Frau zur Betreuung und er soll sie ins Tageszentrum bringen und er soll einen Besuchsdienst anmelden, aber das kostet ja auch alles nochmal ganz viel Geld. Und seine Frau verliert zudem Bankkarten immer wieder oder auch das Bargeld, das er ihr dann manchmal gibt. Und er sagt, meine Frau hat die Kontrolle über die Finanzen total verloren und das ist doch eigentlich früher ihr Steckenpferd gewesen. Sie, die so genau und sparsam war. Und darum ist ihm das ganz, ganz lang nicht aufgefallen. Er hat es nicht gemerkt oder einfach nicht wahrhaben. In dieser Folge reden wir über die Finanzen, über Ansprüche und Möglichkeiten, wie man eben genau so eine Betreuung von Menschen mit Demenz kann finanzieren kann. Andrea Ziegler, herzlich willkommen zu diesem Interview. Was schaffst du?
Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Ich arbeite bei der ProSenectute Kanton Zürich. Ich bin Sozialberaterin und ich habe noch ein kleines selbstständiges Büro, Ziegler Sozialberatung. Ich arbeite fast ausschließlich mit Leuten im AHV-Alter. Und dort geht es natürlich häufig um Finanzen, um Wohnen und Lebensgestaltung und um Gesundheit.
Und ich bin Judy Krumbach, Expertin für Demenz und freue mich auf ganz spannende und intensive Gespräche. Das ist «Kopfsache nachgefragt», die Sonderstaffel von Alzheimer Schweiz. Mit dem Fokus, was beschäftigt vor allem Angehörige von Menschen mit Demenz. Dazu lassen wir betroffene Menschen zu Wort kommen, mit ihren Geschichten und diskutieren mit einer Fachperson und suchen nach Antworten. Alzheimer Schweiz hat eine neue Community-Seite. Dort könnt ihr euch nach dem Podcast direkt mit Andrea Ziegler austauschen und eure Fragen stellen. Und euch auch mit anderen Angehörigen vernetzen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das heute ist die 5. Folge. Vor dem Gespräch mit Andrea hören wir noch eine Angehörige, Anna. Sie hat sich um ihre Eltern gekümmert. Der Vater mit Demenz und die Mutter mit einer anderen Erkrankung, die auch auf Hilfe angewiesen war. Es geht um viele Rechnungen, um Bussen und vor allem um nicht vorhandenes Geld. Auch jetzt, 2 Jahre später, ist es für sie im Interview noch immer sehr, sehr emotional gewesen, darüber zu reden. Die Anna hat nach dem Gespräch gesagt, sie habe gemerkt, wie es jetzt immer noch aufkommt und wie die Hilflosigkeit und die Überforderung immer noch so spürbar ist. Anna, danke vielmals, dass du uns die Geschichte von deinen Eltern erzählst. Wo haben sie gelebt, wo es schwierig geworden ist?
Also sie sind noch beide daheim. Die Mutter war pflegebedürftig. Der Vater hat sich eigentlich um sie gekümmert und dann hat er die Diagnose Demenz bekommen. Es ist auch bei ihm relativ schnell fortgeschritten. Alles. Ich habe mich dann probiert, mit ihm ein bisschen zu kümmern. Was sehr schwierig war, ich hatte auch eine Forderung, weil er nicht sich nicht helfen wollte. Er hat keinen Zugang zu der Mutter zugelassen, also über Fremdhilfe. Das haben wir dann alles irgendwann aufgleisen.
Also das war wie eine Doppelbelastung, oder? Er mit seiner Krankheit, die Mutter mit ihrer Krankheit und er hat keine Hilfe zugelassen. Und auf einmal bist du da gestanden und hast auch die Überforderung von allen zusammen gemerkt. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen auf die Finanzen konzentrieren, das ist ja ein Thema von diesen vielen, die auf dich eingeprasselt sind. Was ist da passiert?
Ja, das war die Schwierigkeit, dass meine Eltern eigentlich nie wirklich finanziell gut betucht waren. Es war immer alles sehr knapp im Budget. Schon als Kind war es bei uns zuhause so, also als ich das Kind war. Und dann ist es natürlich, ich sage jetzt mal, schwierig, dass man die Kosten, die dann auf einem zukommen, kann zahlen kann. Also vor allem auch zum Verstehen. Und aus dem Grund hat mein Vater eigentlich keine Hilfe annehmen. Oder er hat immer, wenn man gesagt hat, ja, aber es wäre doch gut, wenn jetzt die Spitex kommen würde. Klar, er hat sich auch nicht die reinreden lassen, dass er jetzt eine Aufgabe von dieser Pflege abgeben muss oder mit der Medikamentierung oder was auch immer. Aber bei ihm war immer das Thema, aber es kostet, aber es kostet, aber es kostet. Und das habe ich dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, dass es eigentlich schon das Hauptproblem ist, dass es ein Eingriff ist in seine Aufgaben, die er nicht zulassen will. Aber im Hintergrund war immer, ich habe kein Geld, ich kann das nicht zahlen. Und das war eigentlich bei ihm so ein bisschen der Hauptgrund, um sich zu wehren.
Hat er einen Vorsorgeauftrag gehabt oder eine Patientenverfügung?
Eigentlich hat er nichts geregelt gehabt. Also weder er noch meine Mutter, weil ja, sie sind ja eigentlich, also mein Vater war ja immer sehr gut zu Weg gewesen. Er hat auch noch gearbeitet bis 80. Und sie haben es einfach, sie haben nicht daran gedacht. Oder sie haben es einfach, meine Schwester und ich, wir haben immer wieder probiert, ihnen das nachzulegen, dass sie das endlich machen. Aber sie haben einfach das Gefühl gehabt, wir haben ja noch ewig Zeit für das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lege allen ans Herz, dass sie das erledigen, dass sie einen Vorsorgeauftrag machen, dass sie eine Generalvollmacht machen. Das kann man ja jederzeit wieder ändern. Und einfach Patientenverfügung machen, dass man alles, die Papiere wirklich regelt, solange als man ja, nicht einmal klar im Kopf ist, sondern einfach jetzt, weil es kann morgen kann irgendetwas passieren. Und die Angehörigen, die stehen nachher wirklich wie ein Esel am Berg, wo sie nichts bewegen können.
Das heisst, deine Mutter ist dann ins Heim gekommen und du bist mit unheimlich vielen Rechnungen konfrontiert gewesen.
Ja, es ist, am Anfang war sie noch nicht im Heim gewesen, sondern noch mit meinem Vater zu Hause. Da bin ich eigentlich wirklich wöchentlich vorbei, habe den Haushalt gemacht, habe mit meinem Vater zusammen die Finanzen gemacht. Ich musste das auch müssen, weil meine, die Post war überall gewesen, oder? Die war im Gefrierfach, die war hinter dem Schrank gewesen, die ist, also mit Dementen ist es halt einfach so, die war im Kübel gewesen. Ich musste einfach zuerst mal müssen stundenlang die ganze Wohnung durchsuchen, bis ich alle Post hatte, Mahnungen, Rechnungen, keine Ahnung was. Und mein Vater hat eben auch immer noch gewisse Sachen selber gezahlt. Also er hat nicht wollen, dass wir das nur zusammen machen und dann kann ich wieder Geld zurückfordern. Oder es war wirklich recht schwierig gewesen. Das ist aber gegangen, wo wir ein bisschen finanziell mischeln konnten mit der Miete, die sie hätten müssen zahlen mussten. Mein Vater hatte einen Anteil an dieser Wohnung, also in einer Erbengemeinschaft. Und dann haben wir auch die Miete zurückgehalten, dass wir die anderen Rechnungen zahlen konnten. Bis zu dem Tag, wo meine Mutter ins Heim kam. Und dann hat man plötzlich einfach 7'500 Franken, die man Eigenkosten hatte. 7'500 Franken hat entweder die Krankenkasse oder jemand anders unterstützt. Aber dann hat man plötzlich 7'500 Franken, die man einfach mehr ausgeben pro Monat und kein Geld auf dem Konto.
Und die 7'500 kommen jeden Monat?
Die kommen jeden Monat, ja. Und also ich denke mir, das ist wirklich die Schwierigkeit, wenn nichts mehr rum ist. Und nachher kommt noch, eben, da gibt es noch Strafbefehl, weil mein Vater ohne Billett Auto gefahren ist. Und das ist eine Geschichte für sich, also was dort alles abgegangen ist. Auch mit den Behörden und so, dass da auch niemand etwas gemacht hat, obwohl es mir immer gesagt hat, es muss irgendjemand eingreifen. Wir selber hätten nicht dürfen, was ja strafbar ist, weil mein Vater noch mündig war. Dann kommt die 7'500 Franken und dann kommen noch ein paar andere und dann kann man vielleicht ein, zwei Heimrechnungen zahlen und dann ist einfach das Konto auf null. Und dann gibt es noch mehr Forderungen und noch mehr Forderungen. Ein Strassenverkehrsamt, der einen Strafbefehl, also einen Bus ausstellt. Dann eine Verurteilung über die Staatsanwaltschaft, wo nochmal ein Strafverfahren von irgendwie 5'000 Stutz da plötzlich auf den Tisch liegt. Und dann hat man einfach Forderungen von 20'000 Franken und hat auf dem Konto noch 1'000 Franken. Und dann wird es schwierig.
Und dazu müssen wir sagen, dass ihr als Familie Gefährdungsmeldung eingereicht habt und euch total allein gefühlt habt. Trotzdem, dass ihr an Behörden gelangt sind und um Hilfe gefragt habt.
Ja, wir haben diverse Mal eine Gefährdungsmeldung gemacht. Und nicht nur wir allein, sondern die Spitex hat ja auch mal eine Gefährdungsmeldung gemacht. Aber dieser Apparat ist halt relativ träge. Es geht immer ein paar Monate, bis irgendetwas passiert. Und dann hat man jedes Mal wieder von vorne anfangen. Und ja, es ist relativ schwierig gewesen. In der Zwischenzeit habe ich natürlich auch probiert, also Hilflosenentschädigung habe ich beantragt. Also das konnte ich für meine Mutter machen. Wo auch rückwirkend etwas Geld eingekommen ist. Ergänzungsleistungen habe ich beantragt. Das ist ja auch mal gesprochen worden. Und am Schluss bin ich auf das Sozialamt für finanzielle Mittel aufzutreiben. Habe ich das ganze Sozialamt-Dokument für die Mittel ausgefüllt. Und es ist einfach alles relativ schwierig, wenn irgendwo noch ein Anteil von einer Liegenschaft rum ist, der nicht einfach auf den Markt gerührt werden kann. Oder? weil es ist eine Erbengemeinschaft und eine Erbengemeinschaft kann man nicht eingreifen. Und das andere ist, dass mein Vater, der ja, in dieser Wohnung gewohnt hat, in dem Haus, wo er eigentlich mit Erbe war, wenn man ihn dort einfach noch zusätzlich entwurzelt hat, dann wäre das überhaupt gar nicht gut rausgekommen mit ihm als demente Person.
Dana sagt, dass es Monate gegangen ist, bis der Antrag bearbeitet worden ist und bis es endlich Geld gegeben hat. Gibt es denn Möglichkeiten, dass es schneller geht, Andrea?
Ja, man kann natürlich einen Antrag von Beistandschaft nicht beschleunigen. Der Ablauf ist gegeben, der ist komplex. Man muss den Ablauf auch so gehen, dass man Einspracherecht hat und so weiter. Aber was man früher hätte machen können, ist Beratung suchen. Und dann hätte man viel besser können von Anfang an die Situation klären. Man hätte können die Finanzen klären, man hätte können den Weg zusammen planen und hätte somit eben können all die Hürden, die sie jetzt gehabt hat, als Angehörige, hätte man viel früher können die Probleme ein bisschen lösen. Jemand, der nicht viel Finanzen hat, der hat dann nachher nicht mehr Finanzen. Aber wir haben in der Schweiz ein gutes Sozialversicherungsnetz, das man in Anspruch nehmen kann. Ja, wie ist es dann weitergegangen?
Jetzt, 2 Jahre später, ist es so, dass der Vater einen Beistand hat. Und die ist eingerichtet worden, die Beistandschaft für Finanzen. Bei der Anna ist noch immer Gesundheit. Sie kümmert sich darum. Und was Anna auch erzählt hat, er hat in der Zwischenzeit schon den 4. Beistand bekommen. Dann schauen wir doch jetzt das genau an miteinander und probieren wirklich den ersten Schritt zu gehen, bevor wir in so ein Schlamassel reinkommen, wie bei der Anna, wo es wirklich dann existenziell war und unheimlich viel gebraucht hat, bis sie einigermaßen daraus rauskommen. Die Anna hat Hilflosenentschädigung angesprochen. Kannst du uns ganz konkret sagen, was ist das?
Hilflosenentschädigung hat man zu gut, wenn man anhaltende Einschränkungen hat und für die Einschränkungen auf Unterstützung angewiesen ist. Das heisst, dass man zum Beispiel beim Aufstehen Hilfe braucht, bei der Körperpflege, beim Essen, bei der Notdurft oder eben auch Begleitung ausser Haus. Und das kann man beantragen, wenn man schon mal ein halbes Jahr anhaltend die Erkrankung oder die Unterstützung braucht. Und dann wird das wie beurteilt. Für eine leichte Hilflosenentschädigung braucht es mindestens 2 von diesen Themen, die ich jetzt angesprochen habe. Für eine mittlere braucht es mindestens 3 oder mindestens 2 und 1 für die Begleitung. Und jetzt, wenn wir ja gerade bei einem Demenz-Podcast sind, ist es ja immer häufiger so, dass die Leute Begleitung ausser Haus brauchen und das kostet.
Und wenn ich das jetzt beantrage, ist das abhängig von meinem Vermögen, von meinem Einkommen oder ist das unabhängig?
Also die Hilflosenentschädigung ist völlig unabhängig, weder von Einkommen noch von Vermögen. Es hängt einzig allein nur an der Einschränkung, an der Hilfsbedürftigkeit.
Dann haben wir die Ergänzungsleistung. Das wird auch oft verwechselt. Können wir das ganz genau anschauen? Was ist der Unterschied und was ist wirklich Ergänzungsleistung?
Genau, im Gegensatz zu der Hilflosenentschädigung, die völlig einkommens- und vermögensunabhängig ist, sind Ergänzungsleistungen vermögens- und einkommensabhängig. Das heisst, man tut ein Budget erstellen, man tut schauen, was kostet die Wohnung, was kostet die Krankenkasse und dann wird der Grundbedarf dazu gerechnet. Auf der anderen Seite, bei den Einnahmen schaut man, was sind die Einnahmen? Ein AHV, vielleicht hat man noch eine Rente, vielleicht eine ausländische Rente, vielleicht hat man eine Pensionskasse.
Oder man hat eben zum Beispiel, wie der Vater von der Anna, eine Liegenschaft.
Eine Liegenschaft, wobei jetzt, das ist ganz eine spezielle Situation, die Liegenschaft. Ich möchte noch schnell sagen, dass zu den Einnahmen wird auch das Vermögen dazu gerechnet. Also Vermögensverzehr. Das ist eigentlich der Anteil, den man vom Vermögen sich muss als Einkommen anrechnen lassen. Also AHV, Rente, Pensionskasse und der Vermögensverzehr. Und das gibt dann einen Betrag und den tut man gegenübersetzen an den Ausgaben. Und wenn dort eine Differenz entsteht, dann tun die Ergänzungsleistungen die Differenz ergänzen.
Also jetzt auf unser Beispiel zurück. Die Anna redet immer von diesen 7'500 Franken, die die Mutter dann gebraucht hat für das Pflegeheim.
Also eben, man muss das wie anschauen. Man nimmt bei dem Ehepaar das ganze Einkommen, das ganze Vermögen geteilt durch 2. Weil der Ehemann lebt noch daheim. Der hat eine eigene Berechnung, Die Mutter, die im Heim ist, hat eine eigene Berechnung. Für den Heim tut man ein Zehntel von dem Differenzvermögen, jetzt vielleicht in der Anna ihrem Beispiel gibt es vielleicht keinen Vermögensverzehr, aber es ist dann die AHV vom Mann, die halbe Pensionskasse, die ihm zugerechnet wird, und das Gleiche bei der Frau, die AHV, ihre AHV, plus der Anteil von der Pensionskasse, die Hälfte, wird ihr als Einkommen angerechnet. Und wenn wir das jetzt anschauen, dann haben die vielleicht, sagen jetzt 3'500 Franken Einkommen, jeder. Und wenn das Heim 7'500 kostet, dann wird die Differenz ergänzt. Jetzt in dem Fall, wo es vielleicht noch eine Liegenschaft hat und eine unverteilte Erbschaft, dann wird das auch angerechnet. Jetzt in dem Fall, wenn er daheim ist, und das ist halt ein bisschen komplex bei Leuten, die daheim wohnen, tut man das Vermögen vermindert anschauen. Weil er lebt in dieser Liegenschaft und hat somit einen grösseren Betrag, der abgezogen wird.
Könntest du das nochmal genau ausformulieren? Was heisst das, man tut das Vermögen vermindert anschauen?
Ja, man muss sich vorstellen, wenn ich muss eine Miete zahlen, habe ich jeden Monat Kosten für Mietkosten. Wenn ich aber daheim wohne, muss ich vielleicht Hypothekarkosten zahlen, ich muss Unterhaltskosten zahlen. Jetzt, die Liegenschaft hat das Vermögen. Jetzt kann man ja nicht sagen, man tut das ganze Vermögen anrechnen, also die ganze Liegenschaft anrechnen. Sonst müsste man jedem sagen, man muss das Haus sofort verkaufen. In dem Fall ist es so, sie lebt im Heim, er lebt daheim, selbst bewohnt den Anteil der Liegenschaft. Und da muss man jetzt schauen, wie hoch ist der Anteil. Der darf nämlich 300'000 Franken sein, oder? Wo da ist. Und somit kann ich mir jetzt vorstellen, dass in dem Fall ist es wirklich kein Problem. Wenn er nur einen Teil von dieser Wohnung gehört, das Vermögen übersteigt dann das nicht. Übersteigt nicht die Schwelle, um überhaupt Ergänzungsleistung zu beantragen.
Und wer tut die Einschätzungen machen vom Vermögen von der Wohnung?
Also die Liegenschaft, die hat einen Steuerwert. Und der Steuerwert wird genommen. In all seinen Steuererklärungen wird immer sein Anteil als Steuerwert aufgenommen. Und der wird dann auch als Steuerwert eingenommen in die Berechnung. Und das Amt für Zusatzleistungen tut alle Konten anschauen, tut alle Einnahmen anschauen, also alle Renten, die reinkommen, alle Pensionskassen, die reinkommen, aber eben auch das Vermögen. Und in dem Fall ist wahrscheinlich das Vermögen, wo die Familie hat, in dieser Wohnung.
Das geht jetzt alles zusammen wirklich ums Vermögen, um die Wohnung, aber es sind ja auch Betreuungsleistungen, wo wir vorhin geredet haben von diesen hilflosen Entschädigungen. Ganz viele Menschen erleben wir im Alltag, ich denke, es geht dir auch so, die sagen, nein, ich möchte lieber kein Spitex oder wenig Spitex, weil das kostet ja nur, das sagt auch Anna, es kostet ja immer nur. Gibt es da auch noch Beiträge für die Betreuungsleistungen, die man sonst noch generieren
kann? Mhm. Dazu möchte ich einfach sagen, in solchen Situationen tönt einfach früh eure Hilfe holen, tönt eine Beratungsstelle angehen, tönt jemanden an die Seite nehmen, wo das ganze Sozialversicherungsrecht recht kennt, wo sich in dem Dschungel von diesen Formularen und von diesen Anträgen auskennt. Und dann fängt es halt wirklich so an, dass man wie mal anschaut, also gut, jetzt, was ist die Situation? Die Hilflosentschädigung hat sie beantragt, das ist nämlich ein Teil, um eben zum Beispiel Spitex-Leistungen können zu zahlen. Und wenn das dann nicht reicht, dann tut man eben schauen, hat es Ergänzungsleistungen, die man könnte beantragen. Das ist das Erste. Und wenn man Ergänzungsleistungen hat, kann man Betreuungszuschüsse beantragen.
Dort müssen wir vielleicht noch sagen, die Spitex-Leistungen sind ja auch wieder aufgeteilt, oder? In pflegerische Leistungen, die man über die Krankenkasse teilfinanziert, und die hauswirtschaftlichen und Betreuungsleistungen, die man selber zahlen muss.
Ja, eben, wenn man Ergänzungsleistungen hat, übernimmt das zu einem grossen Teil der Ergänzungsleistungen. Das ist plafoniert.
Genau. Die Hauswirtschafts- und Betreuungsleistungen werden von den Ergänzungsleistungen übernommen.
Genau, aber da braucht es ein Arztzeugnis, das sagt, die Frau oder der Mann braucht jetzt hauswirtschaftliche Unterstützung oder er braucht zum Beispiel jemanden, der Betreuung macht, der dann eben nicht Pflege ist. Die Pflege ist ja immer durch den Kanton gezahlt, aber Betreuung, dann muss ein Arzt das auch bestätigen, dass der das braucht. Und dann hat auch die Ergänzungsleistung die Pflicht, einen Teil von dem zu zahlen.
Das heisst, für die Einreichung der Ergänzungsleistung brauche ich immer ein ärztliches Zeugnis?
Ich finde, das ist das einzig Richtige.
Und auch für die Hilflosenentschädigung brauche ich ein ärztliches Zeugnis?
Ja, für die Hilflosenentschädigung ist es so, dass man die Anmeldung macht und die Sozialversicherungsanstalt tut sich dann beim Hausarzt melden. Die tut rückfragen, ist das so? Weil an der Hilflosenentschädigung bei der Anmeldung tut man ja ganz genau beschreiben, wie lang ist die Einschränkung. Sagen wir jetzt zum Beispiel, sie kann nicht mehr selber aufstehen, sich nicht mehr selber anlegen oder sich nicht mehr selber duschen. Dann tut man in dem Formular von der Hilflosenentschädigung ganz genau bestimmen, seit wann ist das, wie häufig ist das, wer macht es. Und dann wird das Formular mit all den Punkten, die ich vorher gesagt habe, eben Essen, Aufstehen, Anlegen, Duschen, also der Körperpflege, wenn man das alles aufgelistet hat, dann tut die SVA, SVA ist die Abkürzung für die Sozialversicherungsanstalt, tut das prüfen, tut eine Rückfrage machen beim Arzt und dann tun sie entscheiden, gibt es das eine leichte Hilflosenentschädigung oder gibt es eine mittlere oder eine volle. Und das ist eben der Teil, den man noch einmal als erstes per sofort nehmen kann. Aber auch dort, die Abklärung dauert einen Moment, man muss die Anmeldung machen, man muss schon ein halbes Jahr die Hilflosigkeit haben oder die Einschränkung haben. Und dann wird es aber rückwirkend gezahlt. Also das heisst, wenn ich dann die Anmeldung mache und sage, ja, die Einschränkung ist jetzt schon ein Jahr oder wie lange, dann wird das rückwirkend gezahlt.
Das ist ja alles hochkomplex. Und du hast vorhin angesprochen, holt euch Hilfe. Mhm. Was gibst du für ganz konkrete Tipps? Weil wenn ich mir vorstelle, Anna, wo ja ganz aktiv ihren Eltern geschaut hat, die sich extrem da reingegeben hat, um ihnen zu helfen und dann trotzdem nicht weitergekommen ist in diesem Dschungel. Du hast gesagt, es ist ein Dschungel. Was empfiehlst du und wie früh soll man überhaupt da Hilfe von aussen? Und warum soll man Hilfe von aussen annehmen?
Ja, ich denke, wenn man merkt, dass Einschränkungen sich manifestieren.
Also sagt das kognitiv oder körperlich?
Egal. Sobald man das merkt und als Angehörige involviert wird. Bis anhin ist ja wahrscheinlich so gewesen, sie ist Tochter gewesen, sie ist besuchen, sie hat ein bisschen geschwätzt und so gut, der Vater oder die Mutter hat die Zahlungen gemacht. Wenn man aber merkt, dass das Thema Finanzen oder überhaupt lebensalltägliche Sachen im Vordergrund rücken und man selber vielleicht nicht so den Durchblick hat, empfehle ich einfach, holt mal jemanden, mit dem mal ein Beratungsgespräch an, zusammen mit den Eltern, zusammen mit den Angehörigen. Und dann kann man doch mal schauen, wo könnte man jetzt mal anfangen zu unterstützen. Und dann, wenn man sieht, ja, es ist eine dementielle Entwicklung und es wird absehbar sein, dass man einen Heimeintritt ins Auge fassen muss, dann ist wirklich gut, wenn man die Finanzen ganz gut geklärt hat, wenn man den Antrag für Ergänzungsleistungen bereits einreichen kann und die Formulare ausfüllen, weil die Schwierigkeit ist ja nicht das Formular ausfüllen. Die Schwierigkeiten sind die vielen, vielen Dokumente, die man beibringen muss. Weil man muss halt wirklich die ganze finanzielle Situation ausweisen.
Und ich glaube, das ist auch gerade ganz schwierig, auch bei älteren Menschen, wirklich seine Finanzen offenlegen vor dem Kind und dann noch vor einer fremden Person. Und dort ist ja auch das Rollenverständnis dann schwierig, oder? Jetzt bin ich immer für meine Kinder da gewesen und jetzt muss ich ihnen meine Finanzen offenlegen. Die sind vielleicht sogar desolat. Das ist ja wieder ein Gesichtsverlust. Was hast du da für Anregungen und Tipps für Angehörige, dass man da dran ankommt?
In meiner Erfahrung ist es so, dass wenn eine externe Person kommt, also nicht ich als Angehörige den Eltern sagen, ich glaube, du brauchst jetzt Hilfe, sondern wenn sie sagen, wenn wir mal jemanden holen, dass wir das anschauen können, dann merke ich ganz häufig, dass wenn ich es schaffe, ein gutes Vertrauensverhältnis anzubahnen mit diesen Personen, mit diesen vielleicht auch erkrankten Personen, dass sie mir vertrauen und auch denken, oh doch, ich glaube, die würden mir helfen. Wenn ich nicht mit der Tür ins Haus falle und sage, ja, dann müssen wir halt ein Heim haben, oder? Sondern wenn ich dort hingehe und sage, gut, jetzt schauen wir mal, was könnten wir jetzt hier machen? Wer kann jetzt das finanzieren? Jetzt können wir doch vielleicht einmal die Hilflosenentschädigung beantragen. Ich fülle mit ihnen ein Formular aus. Und dort tun sie mir schon ganz viele Sachen sagen, die eigentlich aus ihrem persönlichen Alltag auch die Einschränkungen zeigen. Und dann kann man gut wieder ansetzen und sagen, gut, jetzt sehe ich, das wird schwierig, wenn wir vielleicht einmal schauen, ob wir sonst noch an einem Ort Antrag stellen für ergänzende Unterstützung. Und dann haben sie den Eindruck, die hilft mir, die unterstützt mich. Ich habe keine Rolle als Tochter oder als Sohn, sondern ich bin dort als beratende Person. Und wenn ich es schaffe, auf Augenhöhe sie abzuholen, dann habe ich ganz häufig Erfolg, dass sie auch mir vertrauen und finden, ah, ich glaube, die weiss, und da hängt man doch noch, und ah, doch, da hat man noch den dort. Da. Ich denke, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Das Vertrauen schaffen, auch bei den vielleicht leicht demenzerkrankten Personen, dass sie mich annehmen. Und dann können wir wie einen Plan machen fürs weitere Vorgehen. Wo könnte man Geld beschaffen? Was könnte man jetzt machen an Unterstützungsleistungen daheim? Wie finanziert man das? Und wenn wir das einmal ein bisschen besprochen haben, dann glaube ich, ist es auch für die Angehörigen eine grosse Entlastung, wenn da jemand ist und wie so ein bisschen den Fall übernimmt, sagen wir. Aber vielleicht heisst es ihnen so ein bisschen Verantwortung übernehmen. Dann dürfen die Söhne und Töchter wieder ihre Rollen als Sohn oder Tochter haben, mit einem Kaffee trinken. Und ich würde dann schauen, was braucht es alles.
Also motivieren wir heute ganz fest, wirklich frühzeitig Hilfe anzunehmen in einer Beratungsstelle, sodass man mit den Finanzen nicht in so ein Desaster hineinläuft, so wie das der Anna gegangen ist mit ihren Eltern. Andrea, danke vielmals für das Gespräch.
Bitte, sehr gern. Es hat mich gefreut, dass ich kommen durfte. Dankeschön.
Das ist «Kopfsache nachgefragt» zusammen mit Alzheimer Schweiz. Ihr könnt jetzt auch Andrea Ziegler eure Fragen stellen, von euren Erfahrungen berichten und euch mit anderen Angehörigen vernetzen. Und zwar auf der Community-Seite von Alzheimer Schweiz unter alz.ch/community. Den Link findet ihr im Folgebeschreib und dort ist auch das Merkblatt zu finanziellen Ansprüchen verlinkt. Danke, sind ihr dabei gewesen. Das nächste Mal geht es um digitale Hilfsmittel. Das wird sicher auch ganz spannend, was es heutzutage alles gibt an Unterstützung im digitalen Bereich. Kopfsache erscheint alle zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Mehr Infos und alle Episoden findet ihr unter kopfsach-podcast.ch.